Hola chicos, soy yo otra vez acá, justo un día después de que grabé el último episodio. Estoy acá de nuevo en el viñedo. Hay muchas uvas, muchas viñedas acá. Y lo que dije ayer al final sobre Goethe y la luna, eso me pareció una sensación tan linda, una bajada de acá de la montaña. Estuve arriba yendo hacia abajo y contándoles todo, como yo saludando a mis compañeros y como yo veía ese colegio Goethe, porque es muy importante eso también para mi trabajo artístico. Lo que escribo, ahí estoy utilizando esas memorias y digiriendo lo que vivimos. Sí, chicos, por eso ayer ese final me pareció como lo más lindo que tal vez jamás hubiese dicho en mi podcast. Recordar, ¿cómo es to record? Grabar, claro. Tal vez fue lo mejor que jamás grabé, pero no importa ahora. Estoy todavía cansadísimo. Estoy acá con mi abuelo y tengo que cuidarlo. Por eso me levanto muy temprano en la mañana, a las 7:30. Y sí, eso es no estoy acostumbrado a levantarme tan temprano, por eso me cuesta acá ubicarme y siempre estuve dormitando ahora en el día, haciendo una siesta tras otra, pero igual no alcanza, me parece, pero ojalá pueda acostarme más temprano, porque sí, es tan lindo todo el paisaje acá. Es como un paisaje de Italia. Acá no parece Alemania, sino como Italia. Y bueno, creo que voy a cambiar ahora, empezar hablando en alemán un ratito, pero luego ya me canso de eso y no me gusta tanto el alemán como el castellano. Y voy a volver al castellano para practicar. Y sí, es eso, porque yo tengo que practicar, pero a veces me cuesta. No es que me cueste hablar o escribir también, sino que pienso que no es adecuado. Mi castellano no es tan bueno como debería ser. Me faltan palabras y debería estudiar más el vocabulario. Pero siempre uno piensa así, que le falta algo para hacer, para dar ese gran paso de lo que estás soñando, y pensás que no sos esa persona que deberías ser para llegar a esa meta que te propusiste. Pero yo sí digo que ni siquiera hay una meta, solo hay trabajo, movimiento. Hay que estar en movimiento, como siempre rodando, como un roble, o bueno, siempre moviéndose, trabajando. Así el ser humano puede llegar a constituirse y a gozar de la vida. No puedes estar todo el día así, como dicen en Argentina, que me da paja. Claro, es lógico, es natural que a uno le da paja, si quiera levantarse, si no tienes presión, si no tienes prisa, nadie te obliga a levantarte siquiera de la cama. Por eso, ¿por qué hacerlo? Pero eso no es tan bueno. Y todo se vuelve peor con el liberalismo de hoy día, la ideología que acompaña al capitalismo. Porque ahí pensamos que solo debemos hacer algo si sacamos ganancia y si hay ese profit, Mehrwert, como dice Marx, bueno, la ganancia. Y sí, estamos obligados, por ejemplo, a ir al colegio y ahí vamos, pero luego ya decimos que si estoy cansado y no quiero hacer nada más, aunque sabes que siempre que sacas el ánimo, levantas el ánimo, o sí, ahí sí vas a estar luego muy contento de haber hecho eso, como ir a jugar a algún deporte. Yo hice también en Argentina el fútbol o tocar un instrumento. Eso fue tan lindo cuando toqué la trompeta y estuvimos allí haciendo un recital frente a todo el colegio, y eso te da un sentimiento de orgullo incomparable. Por eso es también que acá tengo que hablar otra vez frente a todos ustedes, aunque me propuse ahora como meta de hacer una grabación en privado, para mí solo para aclarar mi mente, porque estoy bastante sí, confuso, percatado, una buena palabra que aprendí de Roberto Bolaño, el escritor chileno. Y sí, está en un estado febril toda mi mente y quise hacer eso, pero nunca te da tanto. No es tan bueno hablar así por vos solo si no tenés ese público. Y como yo sentí con la trompeta y toda la banda de Fede, y estaban los otros chicos buenísimos, ese pibe que tocaba el piano y el otro que tocaba la percusión, ellos eran talentos naturales, realmente genios en sus campos, con sus instrumentos. Yo no, solo un poco de práctica tenía con la trompeta, pero no podía como ellos interpretar libremente, improvisar así como ellos hacían. Era increíble, tan creativos, tan soberanos en el dominio de su instrumento. Y sí, acá yo voy hablando porque pienso que ese es el instrumento de, no sé, hablar, escribir, pero sí, no sé a qué lado voy a llegar con todo eso. Es eso al que iba, que solo hay que moverse, hay que trabajar, empezar a hacer algo, y eso te das cuenta como que acordándote del colegio, ahí ves que sí, fue un tiempo lindo, aunque cada mañana te dio paja levantarte y subirte al bondi para llegar allí. Y sí, siempre pensé que, ¿por qué me acosté tan tarde ayer? Debería por lo menos un día estar en un estado diferente. Pero ni siquiera depende tanto de la fisiología, creo. Es todo psicológico. Porque querés como que estar en ese estado perezoso. Y bueno, sí. Sí, así son muchos. Había otros chicos de mi clase también, que también eran tímidos como yo, los que los saludo muy cordialmente, los que estaban al lado allí. Y bueno, claro, mi compañero de banco los saludo especialmente, pero también los demás, los que son tímidos, los saludo tan cordialmente, porque la timidez es, bueno, es una condición para el amor. Así escribe Stendhal o algún filósofo o literato francés, que saben todo del amor, claro. Y es lógico que si sos tan temoroso y todo te podría infundir un temor, ahí sí también vas a sentir todo más fuerte. Por ejemplo, cuando se tocan dos pieles, el touch, bueno, el toque, esa impresión sensitiva sensual va a ser una impresión mucho mayor en vos. Pero no solo eso, también el afecto psicológico, todo eso que tiene que ver con el amor, te va a chocar mucho más si sos así de tímido. Y por eso está bien, y está bien también guardar sus fuerzas tal vez para años y décadas y solo entonces empezar a amar, porque así, sí, ahí tienes una buena teoría, pensaste mucho en todo cómo hay que hacerlo. Y sí, no sé, no quiero hablar del amor ahora, porque realmente sí, está turbio mi mente, enturbiada. Y acá voy a salvarme al alemán. Chao, chicos. Hasta luego, tal vez. No sé. Sí, chicos, seguimos en alemán, por favor. Sí, Deutsch, bitte. Es gibt eine Sache, liebe Leute. Das Tischlein deckt dich wiederum. Ich bin wiederum nicht so männlich, wie ich eigentlich sein müsste. Und hatte mir selbstbeherrschend, souverän eigentlich vorgenommen zu sagen, hey, komm, du machst jetzt einen Privatpodcast, um... Ich weiß auch nicht, einfach ja, sich frei zu reden und so. Aber es ist so, ich gehe hier los wieder zu diesem Platz von gestern, auch hier in diesem Weinberg. Und es ist ganz klar, das ist doch langweilig oder ja, das gibt mir einfach nicht den Kick hier. Ich muss vor euch reden, liebe Volksmassen. Es fühlt sich so an, als würdet ihr hier unten stehen am Fuß dieses Weinbergs. Als würden dort die Massen zu mir aufschauen und sehnsuchtsvoll auf mich warten, wie... was ich verkünde, ja, wie werden wir die Revolution einleiten und, ja, liebe Leute, also ich bin etwas müde, ich muss mir wieder diese Kraft geben, Kraft tanken, ich bin wütend auf mich, dass ich nicht früher ins Bett gehe, dass ich da so disziplinlos bin. Das ist ja ganz undeutsch, ne? Weil ich auch wahrscheinlich auch so sein will, nicht so deutsch. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr schändlich, möchte ich hier sagen. Und ich bin nicht auf meinem Top-Niveau, wo ich eigentlich sein müsste, wo ich einen Anspruch an mich habe, hier dieser Massenagitator zu sein, der euch bespaßt und zuweilen bespuckt vielleicht. Aber jedenfalls ist ja klar, liebe Leute, ihr versteht mich doch auch, ihr wisst, dass ihr... selbst wahrscheinlich innerlich auch so schweinisch seid und eine äußere harte Hand braucht, die euch leitet oder auch mal hart angeht. Das ist ja der Punkt, nämlich, was ich erklärte. Und was mit Stalin zu tun hat, ja, Stalin kann alle Probleme lösen, so hieß es ungefähr im Aufwachen-Podcast, habe ich da gehört, als es ums Internet ging, ja, wie verlegen wir jetzt Internet in Deutschland? Und dann rief Stefan Klapp rein, ja, Stalin, und ich interpretierte das als eine Anspielung auf meinen Podcast hier, weil ich ja Stalinist bin oder mich bilde zum Stalinisten. Ja, man ist dann nie wirklich da, nie wirklich bereit. Man muss jeden Tag weiterkämpfen, weil sonst sickert wieder die träge Gesellschaftsgewissheit in einen ein. Von der moralisch richtigen Haltung der Harmlosigkeit und der Äquidistanz zu Stalin und Hitler. Und ja, das ist leider eine sehr, sehr verlogene, weinerliche Haltung, die ja, nicht akzeptabel ist. Aber ja, genau, Stalin kann also auch alle Probleme in meinem Leben lösen. Das meinte ich nur, er steht für diese stählerne Härte und einfach, dass man sich eine Autorität vorgibt. Und ich glaube, darauf muss ich mal und Grunds Werke nochmal analysieren, weil ich glaube, ja, dieses Politische, das hat Zeit. Wir müssen uns da langsam vorbereiten, aber vor allem das Persönliche. Für mein persönliches Leben, oder auch für euch, liebe Volksmassen, aber ich muss hier erstmal an mich denken, in dem Sinne auch egoistisch sein. Ich bin da einfach nicht zufrieden. Ja, ich möchte mir das hier heute ganz hart vorwerfen, aber andererseits, ja, okay. Ich verstehe es auch, dieses Sprechen reißt mich auch aus mir heraus, deshalb kann ich nicht so früh ins Bett gehen, weil es war gestern schon eine Bretthatte oder ja, jedenfalls war es eine Folge, die ich mir in die Annalen geschrieben habe. Jedenfalls ja, in die Annalen eingeht von Tischlein deck dich zumindest, weil, ich weiß nicht, weil es so trilingual war, das war einfach das Geile, weil unser Colegio früher war auch trilingual und liebe Grüße hier vor allem an meine Englischlehrerin, weil sie weiß auch nicht warum, aber jedenfalls ja, da hatte ich da das Gefühl, ja, sie ist schon so, dass sie was vermitteln will, was rüberbringen will. Und genervt war von der Lebhaftigkeit, der Lebendigkeit der Klasse manchmal. Aber das, ja, weiß auch nicht, ist vielleicht einfach zu erklären aus der Kulturdifferenz und so. Und so kann ich es ihr auch sagen, ja, mir geht es doch auch so, ich habe auch oft keinen Bock, in die Schule zu kommen und überhaupt auf den Unterricht. Aber am Ende merkt man dann ja doch, hey, das war ja doch eine schöne Zeit und war doch jetzt gut, dort zu sein, diesen Tag und dieses Jahr und überhaupt. Und es ist irgendwie so, man muss dazu gezwungen werden. Da sind wir wieder bei Stalin. Es braucht diese Autorität und man kann dann immer jahrhundertelang noch rumheulen, oh, Stalin hat dies, das Böse gemacht und der hat uns hier die Freiheit genommen. Und hey, Leute, aber ja, schauen wir uns die Fakten an. Stalin hat die Industrien aufgebaut, Millionen und Abermillionen, hunderte Millionen, ist man mit Ernährung und Medizin und so weiter versorgt und dann noch die Faschisten vertrieben. Also ja, man kann, was wollt ihr eigentlich noch mehr erwarten, Leute? Es ist auch so, ich will euch überhaupt nicht von Stalin und seinem Weg überzeugen, sondern es liegt doch historisch alles schon offen da. Wir müssen es uns nur genau anschauen, interpretieren. Und ja, dieses 20. Jahrhundert einfach nicht so anschauen, dass es so ein böses, übles Jahrhundert war mit so vielen Toten. Nee, Tote gab es immer und diese Grausamkeit, Gewalt, das ist sehr lehrreich nachzulesen bei den alten Römern. Zum Beispiel lese ich jetzt Tacitus, der sich eben nicht Tacitus nennt. Das sagte mir dann mein Deutschlehrer. Caesar und Cicero gingen in den Kirkus, dass man diese Szene nämlich bei den Römern wie ein K ausgesprochen hat. Jedenfalls Tacitus schreibt er seine Historien und ja, da werden einfach Köpfe aufgespießt und das Wichtige ist einfach, die Soldaten, die langweilen sich auch, die werden irgendwie erpresst, dass sie Urlaubsgeld abzweigen müssen und dann gehen sie in Urlaub, aber ja, sind dann bettelarm irgendwie, ja, wegen diesem Urlaubssold, den sie da noch blechen mussten und dann, ja, sind sie völlig ermattet, wissen auch nicht, was tun den ganzen Tag und kehren dann einfach so froh zurück in den Schoß ihres Regiments und sagen, oh Gott, zum Glück bin ich zurück. Das fand ich eine sehr interessante Beschreibung dieser Mechanismen da, dass, ja, wie ist das, wie hält man die Soldaten bei Laune? Und die Soldaten, die sind ja ganz froh, hatte ich so das Gefühl, die sind irgendwie ganz stolz, diese römischen Abzeichen und Insignien zu tragen und es ist schön, ein römischer Soldat zu sein und die würden sich schon motivieren lassen, die würden eigentlich mitspielen, aber in dieser Zeit, wo Tacitus lebt, da ging es halt so drüber und drunter nach der Herrschaft Neros nämlich, der ziemlich verrückt gewesen sein soll. Da kenne ich mich jetzt aber nicht aus, ist ja nicht mein Ding. Also, da lohnt es sich jedenfalls weiter nachzulesen und nachzuforschen. Nur, das war dann schon eine sehr korrupte Zeit. Ja, die Lasterhaftigkeit griff einfach um sich. Und was will man machen, wenn sich das einmal ausbreitet? Nicht wie heute die Askese, sondern wirklich die Zügellosigkeit. Und wow, was Tacitus da so beschreibt mit so einem Feingefühl für die menschliche Psyche. Das will ich nur erwähnen, dass man, dass also, ja, die Soldaten beschreibt er da einfach so kühl, wie diese Abläufe sind. Ja, aus Langeweile fangen die Soldaten Streitereien und bis hin zu schließlich Bürgerkriegen an. Ja, so beginnen Bürgerkriege, die Soldaten sind einfach aufrührerisch und sind einfach so. Und ja, das sage ich alles, um es mit Hitler zu verbinden und mit Stalin, mit dem 20. Jahrhundert und zu sagen, ja Leute, was habt ihr eigentlich, was soll eigentlich dieser dumme Diskurs über das 20. Jahrhundert war so grausam und so schlimm und überhaupt mit den 6 Millionen Juden, also erstmal waren es auch nicht nur 6 Millionen, sondern das ist auch eine sehr verquere Geschichtsbetrachtung, die Juden da separat zu betrachten, und es waren über 10 Millionen, die in den KZs umgekommen sind und da waren viele Russen, Ukrainer und so weiter dabei, die ja genauso aus rein rassistischen Gründen von Hitler dann verfolgt und vernichtet werden sollten, einfach um dieses Volk auszurotten. Und ja, das ist sehr unbegreiflich und ist in diesem Größenmaß jetzt natürlich nicht da gewesen bei den Römern oder irgendwann vor. Aber das liegt doch einfach an den Industrien, das liegt einfach an der Produktivkraftentwicklung und nicht, dass da moralisch irgendwas Neues jetzt aufpoppt und irgendwie in einer neuen Zeit sind, sondern diese neue Zeit, ja, die hat halt da angefangen, Marx hat es beschrieben, wie, zu was das führt, dass die Industrien jetzt plötzlich so technisch, jedenfalls so aufgerüstet sind und je schneller es geht, was zu produzieren, man könnte ja meinen, dann könnte man sich zufrieden geben, dann können wir viel mehr herstellen und es wird für alle besser, die Arbeiter müssen weniger arbeiten, aber umso mehr muss man arbeiten, weil jetzt kann ja umso mehr Profit erzeugt werden und die Fabrik darf gar nicht mehr stillstehen rund um die Uhr. Deshalb dieses Paradox, das Marx sehr schön beschreibt, ja, die Produktivkräfte wachsen, die Produktivität, immer mehr kann hergestellt werden, aber gerade deshalb muss der Arbeiter immer weil sogar noch mehr ausgepresst werden als zuvor. Und da will ich einfach sagen. Das muss man doch sehen irgendwie als Kontext. Und Hitler nicht so singularisieren und sagen, das war der ganz Böse, das war irgendwie das ganz singuläre Ereignis der gesamten Geschichte, das alles überstrahlt. Nee, weil damit schustert man ihm auch wieder diese Bedeutung zu. Und ich habe es in Argentinien ganz genau einfach gesehen. Einfach, ja, einfach faktisch. Es ist die Wahrheit, dass man mit so einem Diskurs Hochachtung vor Hitler erzeugt und Achtung einfach, ja, einfach ihm damit bescheinigt, eine gute Leistung gemacht zu haben. Und das ist egal, ob man das dann als negatives Vorzeichen nimmt und ja, sagt, wie schlimm und schade das war. Nee, Leute, aber man kann nicht so, so blind über die Geschichte nachdenken und einfach sagen, wir stecken den Kopf in den Sand. Das war ja so schlimm. Natürlich ist es schlimm, wenn da 60 Millionen Leute umkommen im Krieg. Aber man muss sehen, bei den Römern war es ja eigentlich genauso. Da waren jetzt nicht die großen Zahlen, weil die hatten da nicht diese Industrien, die konnten jetzt keine Marschflugkörper herstellen und keine Gaskammern. Das war jetzt nicht industrielle Vernichtung. Aber die menschliche Psyche, das ist doch genau das Gleiche, diese Lust daran. Und ja, der Faschismus ist dann diese extreme Gewalt, exzessive Lust an die Gewalt und die Lösung politischer Fragen dadurch, dass man die Vernichtung der Gegner ja, zum Programm erhebt und einfach so aufrüstet, Angriffskriege beginnt mit der Unterstützung der liberalen Länder, die Hitler ja, wie gesagt, in diese Richtung nach Osten drängen wollten, gegen Stalin, gegen die Sowjetunion zu marschieren. Aber ja, ich sag, wer Hitler jetzt, also ja, man kommt auch da nicht raus, es ist der Mainstream-Blick, die Kommunikation ist so eingegraben. Es ist genauso da wie mit der Liebe und mit allem, dass wer heute Hitler sagt oder über Hitler redet, es ist schon ganz klar, Hitler ist dieses Singuläre und das ist ganz klar das ganz Böseste, was je da war, aber ich sage, nee, ich bestreite das einfach und stelle das vollkommen in Frage, weil ja, damit rechnet man ihm das an, all die Menschen, die er umgebracht hat, die rechnet man da ihm praktisch an als, ja, als Verdienst, weil es gibt heute noch Faschisten, vor allem auch in Südamerika und in Nordamerika und in den USA. Aber überall auf der Welt gibt es Leute, die sich davon angezogen fühlen und fühlen, dass es ihrem Leben Größe und Glanz verleihen kann, an den Faschismus zu denken und zu denken, ja geil. Ja, also es gab ja mal so ein großes Projekt und die haben es ja wirklich geschafft. Die haben ja wirklich fast ganz Europa beherrscht, ne, wie die Römer. Und die, ja, das war ja wirklich geil, also dass man so herrschen kann und sich einfach durchsetzen, die stärkere Rasse. Und natürlich, ja, das spricht viele Leute an, viele Argentinier, auch Chilen und so weiter. Roberto Bolaño hat darüber ja dieses Buch geschrieben, La Literatura Nazi in America. No es su mejor libro, no les recomiendo tanto, pero sí muestra algo de sobre este tema. Die Nazi-Literatur in Südamerika, ja, und da sieht man einfach, natürlich ist... Es ist bis heute so und wird auch immer weiter so sein, wenn sich nichts grundlegend ändert an der Politik, dass diese Faschisten, vor allem dieses so hell leuchtende historische Exempel der Deutschen im Dritten Reich eben, dass das weiterhin Leute so beeindruckt, dass das verfängt bei den Leuten in der Psyche, da irgendwie ja, es dem eigenen sinnentleerten liberalen Leben doch noch ein bisschen Sinn geben kann und ein bisschen Größe man da fühlen kann, zu sagen, ja, aber das ist meine Ideologie und mein Projekt und wenn es das nochmal geben würde, dann wäre ich da dabei. Und jedenfalls fühle ich diese Sache, diese Überlegenheit der Rassen und was auch immer. Und wir als Chilen sollten vielleicht Angriffskriege beginnen gegen die Argentinier und Bolivianer, heißt es dann in diesem Buch von Bolaño, weil einfach zur Ertüchtigung, um in Form zu bleiben, ja, periodisch hier und da einfallen, hier nach Argentinien, Peru, Bolivien, ja. Das ist irgendwie chistoso, ja, das ist sehr gut, wie Bolaño das beschreibt. Und ja, also da wird es nämlich ganz klar, was will man denn diesen Faschisten sagen, diese Leute, die da Nazi-Gedichte schreiben, Nazi-Romane oder einfach, ja, weiterhin in dieser faschistischen Ecke sind, aber noch nicht mal klar ist, aus welchem Grund, was ist da jetzt die persönliche Motivlage, nee, aber es ist einfach so eine Lust am Fabulieren, am Spielen irgendwie und auch so eine soziale Kohäsion, man ist dann in dieser Gruppe drin und so und das, ja, es pflanzt sich fort durch die Generation, es wird so weitergehen. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, es ist ganz falsch, wie diese, zum Beispiel dieser Deutschlehrer, den hatte ich in Folge 146 hier, hat kritisiert, obwohl ich ihn auf der literarischen Ebene sehr bewundere, aber ja, diese historische Bildung, die da auch von den deutschen Lehrern vermittelt wird, zum Beispiel am Colegio Goethe oder generell in den Goethe-Schulen im Ausland, das ist wirklich ein imperialistisches Projekt. Das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass das die Funktion objektiv hat, auch wenn sich diese Lehrer das nicht bewusst sind, den heutigen Liberalismus als das Grundgütige hinzustellen und das ganz Harmlose und ja, wir beherrschen die ganze Welt, okay, ist halt imperialistisch. Wir sind unter den stärksten imperialistischen World Powers zusammen mit den USA, aber wir sind kein Vasall. Das ist meinen DKP-Genossen sehr wichtig, irgendwie zu sagen, Deutschland rüstet jetzt so aus. Und es stimmt schon, da ist Deutschland kein Vasall mehr. Es ist schwächer als die USA, aber es ist eigenständig und ist in dienender Führungsrolle. Aber das heißt nicht, dass es so komplett abhängig wäre. Aber ja, Deutschland hat eigene Machtambitionen heute. Und genau, ich will diesen Lehrern das nur sagen, ja, was ihr da verbreitet, das ist genau das, zu sagen, wir sind heute so harmlos, ist, hey, es gibt gar nichts zu befürchten mit diesem Liberalismus. Das ist so genial, wow, geil, dass wir hier nur gelandet sind im sicheren Hafen des Liberalismus. Und es war ja schon so schlimm mit dem Faschismus und mit dem Sozialismus. Ja, da wird dann gesagt, oder das wird vielleicht nicht gesagt, das wird so angedeutet, ja, dass das auch vergleichbar war mit dem Faschismus, dass das ja zwei vom selben Schlage sind. Und nee, Leute, da sage ich euch einfach, ja, ihr seid dann auch mit schuldig an solchen politischen Entwicklungen, wie wir es zurzeit sehen, die Faschisierung der Welt, und jedenfalls geht es in diese Richtung. Ja, weil ihr einfach eine falsche Geschichtsbetrachtung habt und man viel eher aufdecken müsste, wie der Liberalismus mit dem Faschismus unter einer Decke steckte, zum Beispiel in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, was ich da vorlas in Folge 2 von Table Set Yourself, vor ein paar Folgen mit Stalin und die westlichen Diplomaten und Außenpolitiker, wie sie jedenfalls dieses Komplott geschmiedet haben und Hitler immer weitere Zugeständnisse gemacht haben über die Tschechoslowakei und ja so durchblicken ließen, Hitler, du kannst doch einfach die Sowjetunion angreifen und ja, reib dich bitte dort auf, wir werden dir keine Steine in den Weg legen, nichts, wir werden unsere Verträge nicht mal respektieren, die man schon geschlossen hatte mit der Sowjetunion, irgendwie zum Schutz von Tschechien oder sowas. Nee, das ist uns alles egal, aber bitte greif uns einfach, lass uns einfach hier hinter der Maginot-Linie, wie es hieß für die Franzosen, ja, lass uns einfach, und ja, für die Franzosen war es dann ja auch so, der Krieg war dann schnell vorbei, das war nicht dieser Krieg mit Millionen und Abermillionen Toten, wie es die Russen mitbekommen haben, aber okay, ich denke, diese historischen Themen sind ja gut, habe ich ja immer wieder beackert, und mir war das nur wichtig, einfach weil, genau weil, ja, weil ich das über Stalin gesagt habe, wie er mein weiterhelfen kann, und ja, Hitler ist natürlich was anderes, auch wenn man sagen kann, er ist autoritär, aber das ist er ja nicht mal, er ist ja wirklich so ein Schwächling, dass er nämlich einer sehr industrialisierten Nation wie Deutschland vorsteht, die jetzt andere Probleme hat, große Wirtschaftskrisen und so weiter, diese allgemeine Krise, von der Marx sprach, und dass er da einfach den Wut der Volksmassen, die Wut der Volksmassen gegen dieses kapitalistische System lenkt er hier geschickt gegen die Juden und gegen die Kommunisten und ja, lässt die verfolgen, lässt da die Wut raus, und ja, das in Kombination natürlich mit einer auch Wirtschaftspolitik, die man sagen muss, die Krise doch überwand, auch durch Aufrüstung vor allem. Aber ja, jedenfalls, dass er den Leuten da Arbeit und Brot wiedergibt und auch einen Sinn im Leben durch diese Partei, durch die Jugendorganisation. Und das ist aber trotzdem nicht in dem Sinne noch, es ist trotzdem noch schwächlich, sage ich, weil ja, dieses große, entwickelte Land wie Deutschland, das wäre zu viel mehr berufen, zu einer wahren sozialen Revolution, wie sie sich Marx vorgestellt hat. Und man könnte hier einfach viel mehr wagen, aber die Deutschen sind eben nicht so, dass sie viel aufs Spiel setzen wollen, noch nicht mal da. Wenn man auf der Straße steht, wie damals in der Wirtschaftskrise der 30er, noch nicht mal da, ist man bereit, irgendwas zu wagen, sondern ja, es ist einfach so, wir halten daran fest. Früher war es besser beim Kaiser und so. Und so ist dieser Faschismus ganz widersprüchlich ja auch in sich, dass Hitler niemals hätte aufsteigen können zum Reichsführer, zum Diktator, wenn ja diese Monarchie von 1918 nicht gestürzt worden wäre durch die Revolution dann nach dem Ersten Weltkrieg. Aber trotzdem, Hitler ist ein Produkt, also dieser Auflösung der Monarchie, und will aber trotzdem zurück zu diesen alten, tradierten Werten. Weil er war ja eben kein Adeliger. Und es ist also alles ganz paradox, aber es spielt auch gar keine Rolle. Das ist einfach nur mein Punkt für diese Faschisten. Wir werden sie nicht mit Logik knacken können. Und ja, was soll da überhaupt helfen? Es hilft nichts. Es hilft vor allem nicht zu sagen, wie schlimm Hitler war und wie grausam und so, sondern nee, einfach wie ich, sich drüber lustig machen und oder eben sagen, er war ein Schwächling, er war ja einfach nur, hat verloren gegen Stalin und das, obwohl Stalin wirklich einer Bauernnation vorstand, die 1917 so einen gewaltigen Rückstand hatte, wo die Leute keine Traktoren, nichts an Industrie haben und einfach mit der Hand das Land bearbeiten. Eine Nation der Bauern und wirklich rückständigsten Bauern. Ja, und diese Nation hat er mal kurz gebildet, industrialisiert und dann den faschistischen Angriff zurückgeschlagen, wenn auch natürlich unter hohen menschlichen Kosten. Einfach viele Leben, die dabei dann leider zu Schaden gekommen sind. Aber was will man machen? Das ist die Realpolitik, das ist nicht die Entscheidung der Bolschewiki, dass sie jetzt in diese historische Situation geworfen sind. Das ist nicht ihre Schuld, dass da der Faschismus aufkommt in Westeuropa und generell sich in Westeuropa diese Melange, dieses Konstrukt aus Liberalismus und Faschismus ergibt, das dann die Kräfte bündelt und sagt, jawohl, gehen wir auf die Schwächsten drauf, auf dem Osten, und dann können wir hier zumindest schön in Ruhe bleiben, auch wenn die Deutschen hier ja wohl beweisen wollen, dass sie die Größten sind. Aber okay, ich glaube, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht und das mit dem Faschismus hat natürlich sehr gut gepasst, weil es in Argentinien ein großes Thema ist, habe ich zumindest das Gefühl, wenn man da als Deutscher herkommt, dann kommt man auch als Faschist dahin. Und ja, also von dem her, es ist so logisch, dass du affirmieren, wie ich sagte, alle Deutschen sind Nazis, wir haben diese Nazis. Ja, weil es ist so, aber die blicken einen dann an als Nazi, aber nicht in dem ablehnenden Sinn, sondern in dem bewundernden Sinn. Wow. Wie ist das noch? Wie konntet ihr Deutschen so weit kommen, Nazis zu sein? Und ja, sorry, das will ich eigentlich auch nicht weiterreden, das tut mir jetzt auch leid, aber es gibt nur eine Sache, die ich mir hier notiert habe. Ne? Das ist jetzt ja auch ein Diskurs, der hat mich jetzt hier auch matt gesetzt. So, eine Sache, die ist von gestern übrig geblieben. Die Polyamorie, die ist zu romantisch. Oder nee, die löst diese übermäßige romantische Schädigung ein bisschen auf, die wir alle durchgemacht haben. Also ja, meine Erklärung ist also, dass es im Kapitalismus sehr, sehr bedrückend sich anfühlt, hier zu leben. Und daher also auch diese ganzen Probleme mit der Ideologie und mit dem Faschismus, der scheinbar eine Lösung ist und auch weiterhin eine Lösung sein wird. Und vor allem diese Liberalen merken es zwar nicht, aber tragen objektiv dazu auch bei, und wir Stalinisten müssen sie einfach daran erinnern und ihnen das schon jetzt einfach klar ins Gesicht sagen, dass wir sie da nicht irgendwie als neutrale Elemente beobachten, die einfach nur am Seitenrand stehen, auch wenn sie das vielleicht selber von sich denken und einfach denken, sie sind harmlos, nie, sondern ihr seid auch Teil dieses Süppchen, und dieses Süppchen ist ein halbfaschistisches Süppchen, das da angerührt wird, zum Beispiel hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, das heute noch nicht überkocht, weil die Ökonomie noch nicht in dieser ganz wüsten Krisenzeit angekommen ist, wie in den 1930er Jahren, sondern es läuft ja noch hier. Und ja, aber dieses Süppchen wird ja trotzdem gekocht, das ist ja trotzdem das, was täglich stattfindet in den Zeitungen, in den Medien, dieses halbfaschistische, dieses Reden über Migration und wir schaffen es nicht. Und aber liebe Leute, drehen wir hier ab, wenden wir das Blatt, wenden wir uns der Liebe zu. Also es ist aber wichtig, das zu verstehen, ne? Weil es da so schlimm ist. Ich kann echt nicht sagen, wie schlimm es ist mit der Politik. Und wie schlimm es noch werden könnte natürlich, wir alle könnten einkaserniert eingezogen werden zum Militär und auch abgeordnet. Was soll ich da machen? Ich kann mich dann vielleicht auch nicht mehr wehren, wie diese Ukrainer jetzt. Viele sich nicht wehren können, da einfach ja eingezogen, eingesackt zu werden und jetzt da sterben müssen an der Front für ihr Vaterland, ihr sogenanntes, dessen Grenzen sie da verteidigen, weil es heute wiederum woke ist, wie auch schon vor 100 Jahren, über 100 Jahren im Ersten Weltkrieg, ist einfach, ja, so gesellschaftlich die Norm war, die normative Sache und einfach das, was ein aufgewachter, valider Mensch zu tun hatte. Und so ja aber auch bei den Römern, auch in früheren Zeiten, und da meine ich einfach nur, ja, da war es noch ein bisschen was anderes. Das Kämpfen war damals auch noch nicht so gefährlich, ohne diese Raketen und Nachschlagkörper und war dann auch verständlicher, dass Leute da eher eine Lust empfinden. Aber ja, wie schlimm muss es einem gehen, dass man sich heute zum Beispiel diese Wagner-Truppe anschließt, dass man da eine Söldnertruppe, also oder der französischen Fremdenlegion und dann das französische Uran verteidigt in Afrika. Aber ja, diese Römer, das ist einfach, wenn man nichts zu tun hat, dann wird einem langweilig und so. Und dann zettelt man Kriege an und man weiß gar nicht mehr, man wüsste ja eigentlich, müsste man nur mal alles zusammenhalten und ein guter Kaiser könnte doch regieren und alles zusammenbringen. Aber so ist einfach nicht der Lauf der Welt und der Kommunikation. Es verselbstständigt sich alles. Ja, aber jedenfalls in der Liebe ist es also so schlimm, weil was bleibt denn noch, wenn die Welt wirklich so düster ist? Natürlich die Liebe. Und sich da zusammenzuschließen und zu klammern. Ich würde es ja auch gern machen jetzt. Auch wenn es eigentlich schön ist, allein zu sein, habe ich gestern auch gemerkt, hier dieser Spaziergang beim Mondschein. Aber gut, ich habe ja euch, meine lieben Gesprächspartner. Jedenfalls, was ich jetzt sagen will, das ist sehr schmerzhaft. Ich merke schon, ich bekomme Kopfschmerzen davon. Aber jedenfalls diese argentinische Klassenkameradin, ja, sie war einfach diese Frau für mich, in die ich mich verliebt habe. Und ich habe mich davor schon in andere verliebt, aber jedenfalls nicht so intensiv. Und jedenfalls, das hat mich so umgehauen und das ist... Wow, hey, das ist halt deshalb so, dass ich da auch fühle, das ist alles zu romantisch. Man kann, wenn man so romantisch verliebt ist oder so eine hohe Vorstellung von der Liebe hat, dann kann man eigentlich gar nicht real lieben, dann ist es eigentlich wirklich so, das ist zu weit weg und ich will es auch in dieser idealen Sphäre halten und ich will gar nicht dran denken, dass diese Person eigentlich aus Fleisch und Blut ist und das kann eigentlich nicht sein. Nein, lieber so weit weg und... Ja, also das ist nun mein Punkt mit der Polyamorie. Da setzte ich gestern ja an und zu sagen, ja, ihr denkt euch vielleicht, das ist ja übertrieben mit der Polyamorie, was redest du hier, oder warum beschäftigt dich das überhaupt, warum bleibst du nicht mal bei deiner Freundin und ja, das wäre ja auch schön. Ich meine, ja, ich wollte ja nur drüber reden, das ist auch so ein Punkt, ja, nur drüber reden, in einem gewissen Sinne einfach mit ihr offen drüber reden, über diese Fragen und Themen der Polyamorie. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich muss unbedingt eine andere Freundin noch haben, so, sondern nee, einfach das Gefühl haben, dass sie mich ernst nimmt und dass sie mich verstehen will, vor allem. Und dieses Gefühl hatte ich dann nicht und wusste dann einfach, es ist jetzt richtig, richtiger, ja, einfach das für den Moment ruhen zu lassen und zu beenden, diese Beziehung und zu überlegen, wie es weitergehen kann. Aber okay, und deshalb, das tut mir auch leid, was ich gestern gesagt habe, ich habe sie ja trotzdem immer noch so lieb und vielleicht hört sie auch zu und sendet ihr einfach ein Küsschen, mein peruanisches Vögelchen, ein Pajarito. Und also da ist es aber so, ja, dieses Konzept der Romantik, und das hat übrigens auch mit dem Faschismus zu tun, mit dem Liberalismus, sagte ich schon mal, die Romantik ist damit verwoben und da muss ich auch am besten noch mehr dazu schreiben, um diesen Begriffskomplex aufzudröseln. Aber jedenfalls ist ja klar, man will sich versenken ins Dunkle, ins Unkenntliche und gar nicht mehr wissen, was man da tut oder was das ist. Es ist so ein großes Gefühl dann wie für diese Klassenkameradin, man ist sich so sicher, das ist dieses Teilchen, das mich komplettieren würde und das mich zur ganzen Kugel machen würde. Und ja, so ist diese Romantik also. Und es ist nicht erreichbar, es ist nicht umsetzbar. Und ich glaube nicht. Es ist natürlich auf der einen Seite so, dass ich immer so schüchtern war und ja, worüber ich immer rede, diese Probleme beim Ansprechen von Frauen und an ein Fädeln einer möglichen Beziehung oder auch nur eines Dates. Und das sind natürlich Probleme, aber das ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Selbst wenn ich ganz anders wäre und selbst für euch alle anderen, die ihr dann vielleicht ein bisschen extrovertierter sein, glaube ich, seid, besteht dieses grundlegende Problem der Romantik, nämlich, dass es alles zu romantisch ist und ein zu romantisches Konzept und die Monogamie ist dann nur eine Facette davon, ist dann nur der extremste Ausdruck davon. Das heißt, du darfst mit niemand anderem Sex haben, außer mit dieser Person. Aber das ist, ja, das ist Teil dieses großen romantischen Komplexes und es ist zu romantisch. Die Liebe ist doch was Schönes und sie sollte vor allem gelebt werden und ausprobiert werden. Aber sie kann es nicht unter diesen romantischen Bedingungen. Und ja, deshalb muss man einfach auch die Polyamorie einführen und denken und sagen, ja, diese argentinischen Schulkameraden, hatte ich das Gefühl, dieser Diskurs über das Sexuelle etwas sehr Anziehendes und sie haben das begeistert aufgenommen, als unser deutscher Lehrer das irgendwie zur Sprache brachte und damit literarische Texte analysieren wollte durch ja, gewisse Bezüge zur Triebtheorie von Freud. Und das war für sie sehr ansprechend und sehr verständlich irgendwie. Und das wäre für argentinische Lehre nicht so denkbar, denke ich, darüber zu reden. Da ist dann doch dieses eher Reaktionäre. Aber in anderen Sinne sind die Argentinier eben mehr feministisch, meine ich. Diese Rolle von Frauen da und das Selbstbewusstsein von Frauen schätze ich da schon anders ein. Sich da schon positiv in Argentinien als jetzt in Deutschland. Aber trotzdem diese akademische Offenheit, dieses Theoretisieren auf diesen Feldern, weiß auch nicht, irgendwie, das kommt mir auch im La Concha-Podcast so vor, dass diese Mädels da auch einfach in einem Neuland sind, das nicht so beackert wird, dass sie dann Neuland betreten, das in ihrer Kultur noch nicht so erschlossen ist. Aber gut, La Concha, also dieser Podcast, wo sie über Sex und so weiter reden, aus weiblicher Sicht, drei Frauen. Und also ich glaube, ich weiß gar nicht, was. Das war jetzt einfach bedrückend, was ich gesagt habe. Ich will gar nicht weiterreden. Mein Gott, also das ist ja wirklich schlimm. Ja, und damit höre ich am besten einfach auf und wechsle nochmal zurück zu Spanisch. Hola chicos, ahora vamos a intentarlo otra vez en español y me cansé bastante hablando alemán. La puta madre, eso me... Estoy tan harto del alemán, lengua de mierda. ¿Y por qué? No sé. No sé, chicos. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Que de alguna manera, claro, yo vi sus miradas de entonces. Y no hablemos de historia de los nazis ahora, no de eso, sino que ustedes tal vez esperaban algo de mí o veían algo en mí, algo interesante. Claro, es una persona de otra cultura. No había tantos alemanes, sí los habían en sentido de pasaporte alemán, tenían muchos de los compañeros allá en clase en el año, pero... Esos sí eran todos nacidos en Argentina y sí, se identificaron más con la nación, la cultura argentina. Y solo que sí, yo fui el único alemán en ese sentido de ser un viajero o alguien que solo está por un tiempo determinado allá, por 3 años. Y... Sí, ustedes esperaban eso y por eso yo tengo que mandarles eso ahora. Tengo que concluir esa expectativa. Fulfill, erfüllen, tengo que llegar a sus expectativas, sus esperanzas, porque yo vi eso. Y no sé qué esperan de mí, chicos, no sé, pero... Sí, si ustedes lo quieren, yo puedo hablar un poco. Y sí, como dije ayer, me pareció lindo lo que dije sobre la luna. No tenemos el monopolio. No tenemos eso acá sobre la luna, como lo tenemos en cierto grado sobre el capital y sobre, bueno, todas esas industrias y... el derecho de vender nuestros bienes en los mercados del mundo. Y sé que la política es un tema es un tema que los enfurece y pone rabiosos a los argentinos muchas veces. Pero déjenme decirles eso, que nuestro profe Pellman, él era un alemán como tan estereotipo que yo nunca vi un alemán así acá en Alemania, pero allá sí. Y él se casó con una argentina. Tal vez, o seguramente, él sintió eso, que sí, allá tenía esa otra parte complementaria que le podría completar y llegar a, bueno, liberarle de todos sus pesadillas alemanes, los pesos en el alma, y sí, liberarle por esa otra mitad que encontró allá en Argentina. Creo que él estuvo bastante tiempo allí y luego se casó y se fue. Justo cuando yo vine en ese año, él se despidió del colegio. Y él se mantenía tan recto, siempre tan ordenado y no se parecía a un nazi. Sí, disculpa, no está bien decir eso, pero solo de su aspecto y todo. Cómo se mantenía parecido nazi, sí, y no está bien decir eso, pero no le justo y perdóname, pero una chica, justo vos que, no sé, no quiero nombrarte otra vez, que da pena, pero solo que me acuerdo que vos dijiste ya cuando hablaron de eso, de cómo él, Pellman, se casaba y iría a casarse. Che, qué raro casarse con Pellman. Y si él es siempre algo raro casarse, ¿no? Pero bueno, qué raro casarse con un alemán, ¿eh? Alemán. Alemania tal vez no sea el país adecuado para encontrar el amor, tal vez sí, solo para trabajar. O así me dijeron algunas chicas, también mi novia, que tenía muchas amigas del extranjero también. Y esas chicas vienen de Asia, Indonesia, de África y de Latinoamérica acá para trabajar en condiciones miserables, claro, con un mínimo sueldo para cuidar a nuestros ancianos acá, pero igual está mejor que trabajo en sus países. Y pero dicen que sí, es una buena oportunidad, pero para encontrar el amor, no. Siempre dicen que los alemanes son un poco así. Y así me dijo mi novia, mi exnovia. Y bueno, pero a lo que iba, que sí, Pellman, ese profe, solo que él dijo una cosa que me parecía importantísima y no me acuerdo tan bien, pero se refería a todas las crisis en Argentina y que ustedes los argentinos tienen una visión, una mirada hacia ustedes mismos que es así de, como yo también veo a mí mismo, que estás ya consternado o estás desesperado y ya no esperas nada de vos. Ya pensás, así somos y nunca va a cambiar y somos así de depravados. Los argentinos nunca vamos a solucionar nuestros problemas económicos, políticos, y es así, porque así somos como nación y no hay salida de eso. Y Pellman, él dijo que sí, yo entiendo que ustedes pasaron por muchísimas crisis y no es tan fácil y entiendo ese lado de su carácter, pero por otro lado él trató de darles un poco de confianza y decir que hay que ser más confidentes, tal vez. No me acuerdo bien de lo que dijo, pero sí mencionó eso de las crisis y cómo los argentinos están subdued, en inglés es como también tímidos en ese sentido de bueno, subdued, unterwürfig, son así de inclinados, no sé, pero que ya no esperan nada de ustedes mismos y ya piensan así, ya fue, che. Son esos combates políticos de la izquierda, el kirchnerismo, que siempre los culpabilizan, los... siempre criticando que son tan corruptos y claro, los medios, los diarios son muy de derecha o son liberales, es bueno, que también es de derecha, es todo un caldo el liberalismo con el fascismo y bueno, así es un caldo, sí. Los diarios son así, es increíble que hay un monopolio ahí, sí. Y claro que ellos siempre van a estar por el lado del capitalista porque pertenecen al burgués, al capitalista. El diario no se podría imprimir sin ese papel que paga el capitalista y él invierte y quiere sacar ganancia. Y no hay otra forma de economizar, de producir dentro del margen de ese sistema. Y es tan fijo, tan firme e integrado a nivel mundial. Y, pero bueno... Kirchner, por su parte, también es una ayudante del capital. Bueno, su marido dijeron que tenía más méritos para sacar a Argentina de esa crisis, pero igual son de izquierda, de esa izquierda liberal democrática, y esas fracciones solo sí, empeoran todo, como acá la SPD. Son socialdemócratas y siempre hacen las leyes más estrictas en contra de los trabajadores y de los desempleados, como lo hizo Gerhard Schröder. Y siempre piensan que ellos luchan contra el capitalismo y tratan de mejorar, pero en realidad, si se mira su política y se compara con los hechos objetivos, se ve muy en claro que son, bueno... ayudantes, hay muchísima coima, están todos corruptos, no en ese sentido directo tal vez, pero igual es todo un caldo, sí, que también te corrompe el poder, el brillo de los signos del poder. Y sí, querés ayudar al capital porque te sentís tan importante si el burgués te recibe en su casa, en su gran hogar, y pensás que vos sos realmente alguien importante, un político que decide sobre el futuro, pero en realidad no importa, podrían reemplazarte de cualquier modo, y el poder absoluto permanece en las manos del burgués que tiene el capital, o de las asociaciones de los burgueses, como los... bueno, son... los pares de los hay sindicatos para los trabajadores, pero esos ya no son tan poderosos acá en Alemania, sino que más poderosos son esos Arbeitgeberverbände, son los sindicatos, las asociaciones de los fabricantes de las industrias. Y sí. Y bueno, así es, y esos políticos demócratas liberales son, bueno, también son culpables, tal vez son demasiado tontos, boludos para ver el juego de lo que participan, y también son pagados para no ver, para hacerse el boludo o hacer taparse los ojos y no pensar en eso, pero ya es bastante difícil taparse los ojos en esos tiempos cuando estamos llevando a cabo una guerra contra Rusia, y lo admite nuestra propia ministra de Exterior, Annalena Baerbock, que dijo que estamos en guerra contra Rusia. Y sí, son tiempos movidos, me parece, y no es normal, solo que para llegar a esa conclusión de que no es normal y no debería ser así, que los alemanes... estamos orgullosos de luchar contra Rusia, de mandar armas para que los ucranianos los utilicen contra los rusos. Que eso no es normal, pero llegar a esa conclusión, pensar eso ya es tan difícil porque tienes que combatir y luchar ideológicamente cada día contra las certezas infundidas por las normas regulatorias, las normas del discurso que salen de los diarios, claro, de la televisión y todo. Y ni siquiera hace falta mirarlo. Yo casi nunca leo los diarios, las noticias, no veo la tele, solo cuando estoy acá con mi abuelo, claro, él lo enciende. Pero igual, en mi vida normal trato de evitar eso, de costear. Otra buenísima palabra que aprendí en el podcast La Concha. Alguien te costea, weich dir aus, umschiftig. Costear, yo soy así que costeo las noticias porque son así de tóxicos. Pero igual van a tener un poder sobre vos. ¿Por qué? Porque bueno, sabes que los demás los ven o podrían verlos o no importa, pero ellos van a estar refiriendo a la realidad construida por las noticias, y esa realidad va a ser la realidad para todos nosotros, la base. Y bueno, tampoco está mal tener una base para la comunicación, claro, porque si no, no se podría comunicar. Pero esa base ya es tan absurda hoy día, y con la pandemia se mostró eso. Y sí, ese compañero quiero mencionar otra vez, que mencioné hace dos episodios, creo, Chris, porque vi algo en su Facebook que también él estaba criticando las medidas contra la pandemia. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, también luchando contra eso. Y mucha gente de izquierda, muchos comunistas son tan ciegos en ese aspecto y se inclinaron totalmente hacia ese lado de la narrativa del gobierno sobre la pandemia, sobre cómo hay que protegerlo. Pero en realidad, sí, el COVID es como una gripe, es lo que dijeron los críticos, los protestantes al principio. Pareció que sí, es así, es verdad, pero no importa. La base del discurso es tan estrecha que ese movimiento de protesta contra las medidas de COVID acá en Alemania está está visto como nazis. Se dice que son de ultraderecha todos, y sí, es todo un caldo, es todo un problema, porque si decís eso todo el tiempo, sí, la gente de izquierda no va a atreverse a criticar ni siquiera el gobierno, y solo van a permanecer los fascistas. Y es todo un problema, pero no quiero entrar en eso. La pandemia, cuestiones médicas, biológicas, ya bastante me irritan, me percatan. Y sí, es eso con la pandemia. Creo que por eso es un tema tan emocional, que tiene que ver con la biología y con nuestro cuerpo, y queremos ser autónomos allá. Y también con el capitalismo, lo que siempre menciono, del amor. ¿Por qué el amor se siente tan difícil hoy día? Es también la culpa del capitalismo. Y sentís que ahí tenés una burbuja, un ámbito de libertad, porque vos mismo podés decidir sobre tu cuerpo. Yo sé, en el